Wir alle, die ganze Triathlon-Community, hat ein sonniges Wochenende hinter sich. Entweder man war selber da oder man saß irgendwo vor dem Livestream, denn es war 73 WM in Marbella. Und ja, es gab wirklich sehr viel Palmen, sehr viel Sonne und einen wunderschönen Hotelkomplex, der sich keine bessere Werbung hätte vorstellen können. Wir sprechen heute darüber, wie es uns gefallen hat, was wir erlebt haben und natürlich haben wir auch ein bisschen Kritik. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen im Mission Triathlon Podcast. Hier sind Lotta und Schorsch, deine Coaches und Experten, wenn es um die Leistungssteigerung im Triathlon geht. Sie zeigen dir, worauf es ankommt, damit du deine Ziele mit minimalem Aufwand und maximalem Erfolg erreichst. Bist du bereit, alles zu geben?
Ja. Also das ist das tatsächlich ein Novum in der Ironman-Geschichte, würde ich sagen, dass man sich entschieden hat, lieber kein Zielende aufzuzeigen, sondern schöne Hotelkomplexe irgendwo am Strand der Costa del Sol.
Ich glaube tatsächlich, dass das nicht unbedingt so geplant war. Es gibt ja immer mal das ein oder andere Malheur, was sich dann im Laufe der Zeit so herausstellt, wenn es dann wiederholt wird. Dann war es vielleicht Absicht, aber in diesem Fall war ja nicht viel Zeit, irgendwas zu ändern. Also erst waren die Frauen am Samstag dran und am Sonntag dann die Männer. Finde ich übrigens auch wieder mal sehr bezeichnend, diese Reihenfolge. Warum sind immer die Frauen zuerst? Wegen Ladies First oder weil am Samstag weniger Leute zugucken? Naja, ich habe jedenfalls das Frauenrennen sehr viel aufmerksamer geschaut als das der Männer, muss ich sagen.
Das lag aber auch an gewissen äußeren Umständen, auf die wir sicher auch noch zu sprechen kommen. Aber das ist auch ein Punkt, das habe ich mir auch überlegt. Wir haben ja jetzt einen neuen Ironman-Chef, aber unter dem alten wurde ja immer sehr stark betont, dass man den Frauen ihren Platz geben möchte, Gleichberechtigung und das alles. Und ich sage es hier ganz offen, ich habe das immer so ein bisschen als vorgeschobenes Argument gesehen. Wenn jetzt unter neuer Führung sich Ironman tatsächlich überlegt, vielleicht abzuwechseln, ne? Man wechselt ja, hat ja jetzt auch die Standorte gewechselt. Man könnte ja auch mal sagen, in einem Jahr sind die Frauen sonntags dran und in einem Jahr sind die Männer sonntags dran.
Das wäre ja ganz schön gewagt, ja.
Nur so einfach mal in den Raum geworfen. Dieses Hotel, ich habe es dann, Social Media ist da immer ganz schnell mit dabei. Ich habe dann lauter Posts gesehen, wo irgendwelche Accounts dann irgendeinen Zielsprint oder einen Zieleinlauf irgendwie gezeigt haben, sich da quasi Reels geschnitten haben und dann drunter stand, ich vermisse jetzt tatsächlich den Hotelkomplex oder schön, dass du den Anfang genommen hast und das ist ja wunderbar, dass Iron Man hier so schöne Hotels zeigt. Das war dann immer irgendwie so eine Referenz, wenn man Videos vom Ende des Rennens gesehen hat. Und das war ja tatsächlich so. Und ich dachte auch so ein bisschen, ist vielleicht Glück, dass man ein Rennen Samstag und ein Rennen Sonntag hat. Dann kann man unter Umständen die Fehler besprechen vom ersten Tag und die am zweiten Tag vermeiden. Aber dem war wohl nicht so. Und es lag wohl auch daran, dass man einfach keine Möglichkeit hatte, von diesen vielleicht letzten 200-300 Metern wirklich gute Bilder zu bringen. Wir wissen nicht genau, woran es lag, aber dass der Zieleinlauf und der Zielbereich war eben auf Sand gebaut und möglicherweise konnten die Filmer einfach mit ihren ich weiß gar nicht, was sind
Segways,
das denn für
oder?
Dinger? Ja, aber Segways haben ja eigentlich auch immer irgendwie so, wo man sich dran festhalten kann oben.
Ach so, okay, also irgendwie so eine Roller halt mit
ja,
denen.
Ja, genau,
man,
und die konnten wahrscheinlich mit denen nicht auf Sand fahren und deswegen gab es halt keine Bilder. So.
Ja, da hat man sprichwörtlich auf Sand gebaut, wenn man das so mal wieder aufgreifen möchte. Also das ist natürlich deine Erklärung. Ich weiß nicht, ob es wirklich so war. Es war natürlich ein Teppich ausgelegt, auf dem die Athleten auch gelaufen sind. Aber unter diesem Teppich war vermutlich Sand und dementsprechend konnte keiner hinter den Führenden fahren. Und es war ja aber auch komisch, man hat auch von Seiten des Ziels aus keine guten Bilder gehabt. Also ich meine, Männern ein bisschen besser, aber bei den Frauen war es irgendwie gefühlt immer unscharf und wackelig, das Bild.
Ja, weil man glaube ich, die einzige Zieleinlaufkamera, die da hing, die hat man wohl an dasselbe Gestell geschraubt wie die Boxen für die Musikanlage. Und das war halt dann mit der Vibration nicht ganz so clever. Da könnte man sicher noch einiges besser machen und ich hoffe, da wird auch jetzt quasi nochmal besprochen, wie man das vielleicht anders gestalten kann. Aber
Dafür gab es auf jeden Fall sehr schöne Drohnenshots und das gefällt uns natürlich auch allen sehr.
ja, man konnte sich diese, also Teile der Stadt einfach auch gut angucken für den nächsten Urlaub. Ich meine, das wünscht man sich ja auch, dass man dann, okay, da gibt es echt einen tollen Hotelkomplex, der ist direkt da an der Strecke, da kann man da morgens auch an Leuchtturm joggen gehen. Also das war natürlich sehr freundlich von Iron Man, aber die meisten von uns hätten wahrscheinlich doch gerne Bilder vom Zieleinlauf gehabt, bessere. Man muss aber auch dazu sagen, gerade der Yelle Greens hat uns ja den Gefallen getan und Christian Blumenfeld schon vorher abgeschüttelt. Also da wurde es ja dann nicht mehr ganz so brenzlig. Da war es ja vielleicht auch ganz gut, von oben zu sehen, wie groß der Abstand ist. Aber ja, naja,
Gut, dann sind wir
das.
jetzt quasi von hinten mit der Tür ins Haus gefallen.
Genau,
Wir haben gleich
genau.
mal die Kritik am Zielsprint geübt. Aber wer jetzt gewonnen hat, das und wie das alles sich aufgebaut hat, das müssen wir natürlich jetzt noch mal ein bisschen aufschlüsseln.
Ja, natürlich. Aber ich glaube, es gibt kaum jemanden, der uns zuhört, der es nun nicht schon weiß und gesehen hat. Weil, ja, ich fand es auch schön, dass die ARD es wieder übertragen hat im Livestream. Die Sportschau, das fand ich richtig gut. Altbekannte Stimmen waren dabei. Selbst Sebi, obwohl er ja nicht mit im Studio war, wurde dann doch nochmal angerufen und mit reingenommen. Was natürlich auch, einem so ein vertrautes Gefühl gibt, wenn man da immer dieselbe Mannschaft hört. Und das war wie immer auch gut gemacht, fand ich.
Ja, es gibt ja immer viele Hintergrundinfos, egal wer da jetzt der Experte ist. Also meistens werden eben dann auch die Trainer von den Playern im Rennen sozusagen noch mit angerufen und dürfen dann zum Teil auch vor laufender Kamera ihre Athleten oder Athletinnen anfeuern. Das war auch ganz witzig in dem Fall. Da kriegt man immer ein bisschen noch was ja, von den Hintergründen mit. Aber man kann natürlich auch bei Iron Man selber schauen und ich finde, dass da der Livestream auch schon deutlich besser geworden ist im Laufe der letzten Jahre, muss man auf jeden Fall sagen,
Ja.
dass nicht mehr die Werbung halt alle 5 Minuten das unterbricht und nicht mehr ständig die Floskel kommt, oh, everybody is looking smooth and ja, what a wonderful day. Naja, wir wissen schon.
Ja. Ja.
Also, es kommen auf jeden Fall in beiden Livestreams doch einige Informationen auch von ehemaligen Profis, sehr erfolgreichen. Dementsprechend kann man da nicht meckern. Und ja, generell kann man ja auch nie sagen, das war das Rennen, weil das Rennen kann man aus so vielen verschiedenen Perspektiven betrachten. Es waren ja auch sehr viele Age-Grouper dort am Start und die hatten auch alle irgendwie ihr Rennen und haben vielleicht auch gar nicht viel mitbekommen von den Profis. Also, wir zeigen jetzt natürlich auch nur unsere Perspektive von zu Hause aus, wie wir das wahrgenommen haben.
Ja, weil wir haben tatsächlich überlegt, ob wir hinfahren. Aber unser Kalender ist einfach so extrem voll, dass wir gerade jetzt, Off-Season ist ja schon nicht mehr, aber so in der ersten Vorbereitungszeit, so bis Januar, wirklich froh sind, nicht jedes Wochenende irgendwo quasi weit weg zu müssen. Was nicht bedeutet, dass wir nichts zu tun haben, denn wir waren tatsächlich Sonntag eigentlich auf einer BWTV-Fortbildung war BWTV in Kooperation mit der DTU. Lotta hat die Punkte für ihren Trainerschein gebraucht und ich bin natürlich mitgegangen und habe mir das Ganze auch mit angehört. Extrem spannend gewesen, extrem tolle Vorträge, einmal zu Herzinfarkt im Wettkampf.
Bei
Und
einem top jungen Profi, der übrigens
der
auch am Start war.
Ja, genau. Und wer aufmerksam dabei ist, weiß, um wen sich's handelt. Das brauchen wir, glaube ich, auch nicht verschweigen. Also das war eben der Fall Lasse Priester, der ja da. Also wenn man sich das dann so anhört und sich näher mit befasst, doch schon richtig harte Wochen und Monate wahrscheinlich hatte, weil das sehr belastend ist. So. Und wenn man sich dann anguckt, er ist am Sonntag 25. geworden, also hat jetzt vorne keine Rolle mitgespielt. Aber also für das, was wir parallel an Vortrag gehört haben, war das schon sehr sehr beeindruckend. Das bedeutete aber, dass wir eben den Livestream nur stumm optisch verfolgen konnten und uns das da angeguckt haben. Wir haben natürlich im Nachgang dann auch nochmal die wichtigsten Dinge uns angeschaut und gerade das Laufen und die Interviews, die halt auch echt wichtig sind mit den ganzen Trainern, weil man da ja auch immer eine Einschätzung bekommt, war ja ein Thema Fahrradfahren, Abstände auf dem Rad, gerade in der Stadt, beziehungsweise kurz nach dem Beginn der Radstrecke, also kurz nach der Wechselzone. Das war dann schon sehr spannend, das im Nachgang noch zu hören. Aber wir haben tatsächlich am Sonntag nicht zu Hause auf der Couch gesessen, sondern waren beruflich unterwegs und haben trotzdem nebenher uns eines der Rennen des Jahres angeschaut.
Ja, korrekt. Man kann jetzt schon gar nicht mehr sagen, so das ist das Rennen des Jahres, weil es gibt inzwischen so viele. Also einerseits die verschiedenen Rennserien, T100 und dann eben natürlich die Ironman-Rennserie. Und ja, der komplette Ironman oder die 73 WM, was gewichtet man dann wie? Auf jeden Fall war es auch spannend, weil jetzt nach diesem Rennen ja auch Preisgelder ausgezahlt wurden von Ironman. Da kommen wir vielleicht später noch mal ein bisschen drauf, aber ich würde sagen, wir sollten von vorne starten und noch mal irgendwie den Samstag ein bisschen Revue passieren lassen, oder?
Ja, das können wir auf jeden Fall machen. Und ja, das ist auf jeden Fall spannend. Ich persönlich bin da sehr altmodisch. Für mich sind es schon die Rennen des Jahres, das ist dann schon, sind Weltmeisterschaften, also Ironman und 73 und natürlich der Challenge in Rot, wobei ich da selten irgendwo am Fernseher sitze, sondern mittendrin dabei bin oder wir. Es ist natürlich schon viel dieses Jahr. Das war aber auch zum Beispiel ein Thema, es waren ja schon extrem viele Profis, auch hochkarätige Profis mit am Start. Auch zum Beispiel Magnus Ditlev, der, glaube ich, dieses Jahr nicht so sein Favoritenjahr hat. Er hat jetzt da auch nicht so eine große Rolle gespielt. Aber es waren schon richtig viele da, richtig gute Profis. Und das hat man ja auch dann gesehen. Aber es war ja auch bei den Frauen so. Und da war ja auch richtig viel schon zu erwarten. Ich glaube aber, man kann ganz klar sagen, alle haben auf Lucy Charles und Taylor Knipp geschaut, weil einfach die Vorgeschichte, also Hawaii hat da, glaube ich, die Spannung nochmal gesteigert, auch für diese 73-Rennen jetzt.
Ja, korrekt. Also wir erinnern uns natürlich an das Drama, dass Lucy Charles und Taylor Knipp beide nacheinander wegen eigentlich Überhitzung aussteigen mussten.
Wir haben alle den Podcast dazu gehört.
Ja, auch das natürlich, logischerweise. Dementsprechend waren natürlich alle auch sehr gespannt. Das war jetzt gerade mal einen Monat nach diesem Rennen, wo das passiert ist. Wie haben die beiden sich erholen können? Sind die wieder auf der Höhe oder gibt es vielleicht irgendwelche Schäden, die sie davon getragen haben? Denn das ist eben auch relativ bekannt, dass man eben durch so eine Überhitzung tatsächlich auch sich manchmal die Profikarriere zerstören kann und dafür sorgen kann, dass man eben nicht wieder stark zurückkehrt.
Jedenfalls war das die Meinung wohl von manchen Leuten.
Genau. Im Nachhinein wurde auf jeden Fall recht viel darüber diskutiert, ob das jetzt irgendwelche Probleme mit sich bringt, ob die beiden wieder so einsatzfähig sein werden jetzt zu diesem Rennen oder auch generell. Und man hat auch so ein kleines bisschen die Nachwehen gespürt, würde ich mal sagen. Also über Taylor Knipp hieß es ja, dass sie auch nach ihrem Aussteigen auf Hawaii eine ganze Woche geschlafen hat.
Also hat sie wohl selber gesagt. Also hieß es nicht nur, sondern hat sie selber gesagt, sie hätte nur geschlafen.
Hat ihren Körper definitiv sehr stark mitgenommen und sie ausgenockt. Und es war auch bis vor kurzem nicht klar, ob sie überhaupt startet in Marbella. Also sie hat wohl erst ein paar Tage vorher dann das Ticket für den Flug gelöst und wirkte dann eigentlich so wie immer. Sie quatscht halt die ganze Zeit und lässt sich nichts anmerken.
Da glaube ich einfach, also es war wohl knapp eine Woche vorher klar, dass sie doch starten will, weil da glaube ich auch das Trainerteam oder das ganze Supporterteam im Hintergrund, da wollten alle wahrscheinlich auch abklären, wenn sie hat irgendwie erzählt, sie wäre in dieser Woche maximal 3 Stunden am Stück wach gewesen und dann hätte sie wieder geschlafen, also wohl sehr viel. War wohl auch ein guter Schachzug, weil sonst wäre sie nicht auf dem Niveau unterwegs gewesen, glaube ich. Aber man hat dann wohl recht kurzfristig möglich gemacht, dass sie da wahrscheinlich dann auch Unterkunft bekommt und starten kann. Und dann war halt schon spannend, wie fit sind die beiden? Wie fit oder wie was für eine Leistung können die bringen? Und dann natürlich auch, was kann das die Konkurrenz vielleicht ausrichten, wenn die beiden nicht so erholt sind, wenn es zu früh ist. Und man hat ja zum Beispiel auch bei Lucy gehört, also man weiß es jetzt im Nachgang, der Vater von Reese ist wohl gestorben. Das hat wahrscheinlich die ganze Familie irgendwie mitgenommen. Ist ja auch klar, Lucy hat, glaube ich, vor kurzem mal einen Post gemacht bei Instagram. Ein ganz, ganz altes Bild von ihr und Reese. Also diese kennen sich sicher auch schon 15, 20 Jahre oder so. Und ich weiß nicht, wie lange die schon zusammen sind, aber naja, das ist
sie
also
ist ja irgendwie 31, 32. Wenn sie sich 20 Jahre kennen, dann.
Naja, aber wenn sie sich 15 Jahre kennen, ich kann es jetzt nebenher nicht nachgucken. Aber es gibt da auf jeden Fall gab einen Post oder eine Story. Da sahen sie, da waren sie vielleicht 18 oder sowas. Man kennt sich 12 Jahre, wie auch immer, aber lange genug, damit einen das auch mitnimmt. Und dann hat Lucy, glaube ich, da auch schon eine emotionale Ausgangssituation für das Rennen gehabt, die vielleicht nicht optimal ist. Beziehungsweise es kann auf der anderen Seite, je nachdem, wie man das versucht zu nutzen, auch sehr positiv sein, sehr, sehr emotional einen beflügeln. Aber das war halt im Vorfeld alles nicht klar und deswegen war, glaube ich, da schon viel Spannung drin und alle waren gespannt. Wir hatten ja auch noch quasi eine Ironman-Weltmeisterin, mit der auch niemand gerechnet hat. Da wusste man ja auch nicht, wie fit ist die, was kann die.
Und Laura Philipp war nicht am Start, weil ihr Hund krank ist. Oder ja. Ich weiß nicht, wie krank oder wie alt der schon ist, aber das war auf jeden Fall so wichtig, dass sie zu Hause geblieben ist.
Ja, und es ging ihm wohl den Umständen entsprechend, weil sie war natürlich auch per Telefon zugeschaltet. Das fand ich ein sehr menschlicher Move, da zu sagen, okay, wenn das Familienmitglied da ist, dann, wenn da was ist, dann bleibt man zu Hause. Ja, und dann ging es los am Samstag. Und ich fand beide Rennen spannend, aber es war bei den Frauen anders. Also weil da kommen wir bei den Männern noch dazu, weil bei den Männern halt eine sehr große Gruppe aus dem Wasser kam und dann super viele zusammen unterwegs waren. Und das war bei den Frauen halt nicht so. Lucy als Schwimmerin, Taylor hinten dran und dann war es eigentlich recht schnell schon ein Zweikampf, fand ich.
Ja, bei den Frauen gibt es irgendwie immer dasselbe Muster gefühlt, wenn Lucy startet, wobei es ja auch schon ein paar Mal, ich glaube bei den T100-Rennen, Konkurrenz gab von wirklich guten Schwimmerinnen. Aber ja, meistens ist Lucy vorne und dann kommt eine kurze Lücke. Jetzt bei der Halbdistanz ist die Lücke nicht ganz so groß wie auf dem Ironman. Ja. Aber genau, du hast schon recht, dass Lucy und Taylor sich da sehr stark gebettelt haben. Es war ein bisschen blöd, dass ja Taylor an manchen Punkten vielleicht Dinge nicht geübt hatte oder technisch einfach nicht so versiert war, weshalb sie dann auch die Zeiten, die sie zum Beispiel auf dem Rad hat rausfahren können, eigentlich gleich wieder verloren hat. Also im Prinzip waren die beiden eben vorne weg und dann hat man auch nicht viel mehr andere Leute gezeigt. Also wir haben dann noch mitbekommen, Laura Jansen aus Deutschland musste leider aussteigen. Ja. Ansonsten haben nicht so viele andere quasi in dem Livestream eine Rolle gespielt. Mhm. Man hatte so dann den Eindruck, okay, es läuft wahrscheinlich wieder auf dieses Duell der beiden hinaus. Und dann kam diese etwas ungewöhnliche Situation, dass Taylor Nipp in der zweiten Wechselzone ihre Schuhe nicht angezogen bekommen hat.
Ja, wo man als Zuschauer daneben sitzt und die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, weil man denkt, Mensch, das, ich weiß auch, ich versuche manchmal auch so in Schuhe reinzukommen, aber es geht immer ultra schwer und es geht nie so schnell, wie man das möchte. Also da, ja.
Eigentlich müsste man sich da so einen Schuhlöffel in die Wechselzone legen, damit das vielleicht ein bisschen schneller geht. Weiß nicht, ob das erlaubt ist.
Im Endeffekt darfst du alles in die Wechselzone legen. Also ich hab nie gehört, dass man irgendwas nicht in die Wechselzone... Jetzt irgendwie so viele Gaskartuschen irgendwo in die Sonne, dass das gefährlich werden könnte. Wahrscheinlich nicht, aber es gibt eigentlich nichts, was du nicht in die Wechselzone legen darfst.
Ja, du musst halt wahrscheinlich irgendwie deinen Platz quasi einhalten und kannst halt nicht einen ganzen Umzug machen. Aber
natürlich, aber wir haben ja auch gehört dann, dass es andere Profis gibt, die ihre Schuhe präparieren, damit genau das nicht passieren kann. Aber Taylor sagte auch in der Pressekonferenz hinterher, das wäre absolut ihr Fehler gewesen. Da hätte sie einfach die Schnürsenkel viel zu eng gemacht und sie wäre halt deswegen nicht reingekommen. Aber man muss auch dazu sagen, es war auf dem Rad jetzt schon auch so, dass die Abstände anders waren als auf Hawaii. Und sie sagte im Nachgang auch, dass die zweite Hälfte schon nicht mehr so angenehm war. Also sie musste da wohl schon auch stark kämpfen und hatte in der zweiten Hälfte des Rennens nicht so den Spaßtag. Sie hatte, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, also sie ist mit 16 Sekunden mehr in die Wechselzone gefahren. Und Lucy,
also mit 16 Sekunden Vorsprung quasi.
Ja, genau, mit mehr, 16 Sekunden mehr, also Vorsprung. Und die hat sie halt fast da verloren. So, also das war fast alles weg. Aber das war, wenn man sich dann das Ergebnis anguckt, auch nicht mehr so ausschlaggebend. Selbst wenn sie da die 16 Sekunden gerettet hätte, klar, man weiß nie, ob dann Abstände anders gewesen wären und es wäre schwerer gewesen. Aber Lucy ist dann doch schon sehr kontrolliert, wirkte jedenfalls sehr kontrolliert, ist da ihr Ding gelaufen und hatte Taylor dann auch relativ schnell eingeholt und überholt. Und dann war es auch, dann war es kein Kopf-an-Kopf-Rennen mehr.
Mhm. Ja, man diskutiert natürlich auch bei solchen Geschichten immer darüber, was sind jetzt die besten Triathleten, diejenigen, die gut schwimmen, die gut Radfahren oder die gut laufen. Aber ich glaube, bei Lucy zeigt sich zum Beispiel, sie ist eine Top-Schwimmerin, ganz klar, aber sie hat auch stark an ihrem Laufstil gearbeitet und ist auch, glaube ich, im Laufe der Jahre immer besser geworden. Mhm. Und da ist sie auf jeden Fall Taylor noch einiges voraus. Klar, über Laufstil kann man sich immer streiten und sagen, oh, das sieht ein bisschen runder aus oder das sieht schnell aus. Das muss nicht unbedingt bedeuten, dass es schnell ist. Mhm. Und aber in dem Fall hat sich, denke ich mal, ausgezahlt vielleicht auch, dass Lucy früher aus dem Rennen in Hawaii ausgestiegen ist und dementsprechend ihren Körper ein bisschen weniger belastet hat als Taylor. Das kann natürlich eine Rolle spielen hier an dieser Stelle. Oder dann eben auch der mentale Aspekt, dass sie gesagt hat, okay, ich mache das jetzt für die Person, die mir sehr wichtig ist, die aber leider nicht mehr da ist. Und ja, sowas kann einen natürlich immer damit beeinflussen. Zusätzlich, Lucy hat natürlich auch schon mal das Rennen gewonnen, aber Taylor hat es auch schon zweimal gewonnen. Also es ist auf jeden Fall beiden immer zuzutrauen. Und dann fragt man sich immer, wer kommt denn jetzt noch so? Was kommt denn da hinten dran?
Ja, aber ich glaube, das ist tatsächlich so ein Punkt. Man weiß das nie so genau, man muss da, glaube ich, alle medizinischen Daten zu kennen, aber ich würde schon sagen, dass der frühere Ausstieg von Lucy auf Hawaii dafür gesorgt hat, dass sie jetzt einfach fitter war. Das war vielleicht das Stückchen, das Taylor dann gefehlt hat. Es wurde natürlich auch diskutiert, dass jetzt das mit den Schuhen und jetzt auf Hawaii ja auch, dass Taylor dann immer anhält, um sich zu verpflegen. Ich fand das beim ersten Mal auch ungewöhnlich, aber man hat ja auch Hawaii gesehen, dass Taylor sich das wohl ihrer Leistungsstärke dankenswerterweise leisten kann, beim Fahrradfahren anzuhalten und sich sicher die Flaschen zu nehmen, um einfach zu vermeiden, dass man was verliert, weil da war sie ja trotzdem auf dem Rad sehr stark. Klar, dass es am Ende hinten raus dann nicht so funktioniert hat, aber das ist, es wirkt immer ein bisschen unprofessionell, wenn man sowas macht. Aber also, das kann schon bedeuten, dass sie vielleicht gerade die Jahre, in denen sie erfolgreich sein kann, verspielt durch solche Fehler, durch solche dummen Fehler. Es kann aber auch sein, dass sie noch sehr viel Zeit in ihrer Karriere hat Und das sind die Erfahrungen, die sie vielleicht dann in 2, 3 Jahren richtig gut machen. Und ich finde es auch immer sehr interessant. Man hat es dann auch ja, bei Social Media gesehen. Daniela Rief arbeitet ja jetzt quasi als Kommentatorin für Ironman und hat dann ein Foto gepostet, oder war es Lucy? Eine von beiden. Auf jeden Fall haben sie sich getroffen und haben ein Selfie gemacht. Und dann, ich glaube, Lucy hat ein Bild von vor 10 Jahren noch gefunden, auch von den beiden. Das sieht man, das ist so ein krasser Unterschied, da sehen sie beide so viel jünger aus. Und da war Daniela Rief halt quasi die starke Frau, die beste Triathletin, und Lucy kam so hinterher. Und das ist eigentlich schön zu sehen, wie sich das dann entwickelt und auch wie da die Kontakte bleiben. Also dass die sich vor 10 Jahren schon getroffen haben und so Fotos gemacht haben und jetzt wieder so. Und
wie sich dann auch die gegenseitige Anerkennung eigentlich zeigt. Also ja. Damals war natürlich Daniela Rief eigentlich diejenige, die alles überflügelt hat, ja. Und total dominant war. Und jetzt hat sie eben ihre Karriere beendet und bewundert dann auf der anderen Seite auch diejenigen, die jetzt noch aktiv sind und gut da vorne dran sind.
Ja, und ich glaube, das ist auch was man jetzt zwischen Lucy und Taylor gemerkt hat. Es hieß ja, dass am Anfang vor Hawaii, nee, die hätten gar nichts miteinander zu tun, so als gäbe es da schon quasi so eine krasse Rivalität oder so. Aber ich glaube, davon ist nicht mehr so viel übrig. Also man weiß es nie und es gibt immer Sympathien und Antipathien. Aber was man so im Ziel gesehen hat und in der Pressekonferenz auch, sind die beiden, glaube ich, schon so ein Stück weit zusammengewachsen durch das, was sie jetzt in 2 Rennen erlebt haben. Also das war jetzt quasi das 2. Rennen so und ich bin gespannt, was da nächstes Jahr kommt, weil die beiden, glaube ich, sich da auch schon so ein bisschen gegenseitig stärker machen können. Und das finde ich eine spannende Geschichte.
Das ist ja eigentlich immer so. Man braucht gute Konkurrenz, um besser zu werden. Ja. Und nichts ist trauriger, als wenn man gewinnt und alle weit abgeschlagen sind und man das Gefühl hat, okay, ist ja schön, dass ich hier gewonnen habe, aber wie habe ich mir das verdient? So.
Ja,
also
ja, ja.
Ich glaube, es macht immer mehr, also was heißt, es macht mehr Spaß. Es wirkt als größerer Sieg, wenn man gute Konkurrenz hat. Und deshalb sind die sich natürlich auch gegenseitig immer dankbar.
Ja, ja,
auch wenn
genau.
Sie eben sich da so ein bisschen rivalisieren.
Ja, ja. Und du hast es schon gesagt, es ist halt auch immer spannend, was dann da von hinten noch kommt. Und das kann man ja auch sehr auf verschiedenen Ebenen sehen. Das war jetzt in diesem Rennen spannend. Das bedeutet aber auch, dass da schon wieder Leute quasi an die Mittellangdistanztür klopfen, die eigentlich da noch nicht so unterwegs sind. Denn, und das konnte man ja fast schon ein bisschen übersehen, ich meine, wenn man den deutschen Stream geguckt hat, dann haben die beiden natürlich auf dem Schirm gehabt, wer da mit deutscher Beteiligung unterwegs ist. Aber ich glaube, bei Ironman war Tanja Neubert jetzt nicht unbedingt der Fokus, obwohl sie sich halt da schon durchgearbeitet hat und auch dann natürlich ein bisschen von dem Pech von Cat Matthews profitiert hat, die es leider nicht ins Ziel geschafft hat. Für die erste 73-WM-Teilnahme gleich aufs Treppchen, das ist schon richtig gut, würde ich sagen.
Ja, genau. Also Tanja Neubert ist quasi ein neues Gesicht auf dieser Distanz. Die kommt von der Kurzdistanz, hat dort auch bei den WTCS-Rennen, was hatten wir nachgeschaut, den 8. Platz oder sowas gemacht?
Ich glaube, Abu Dhabi hat sie gewonnen. Ich will mich aber jetzt auf nichts festnageln.
Auf der Kurzdistanz gibt es ja auch ähnliche Rennserien wie eben mit den T100 und mit der Ironman-Rennserie und so weiter. Und da hat ja Lisa Tertsch gewonnen dieses Jahr als Gesamtsiegerin und Tanja Neubert war eben als Deutsche auch relativ weit vorn, aber hat sich jetzt wohl entschieden, vielleicht doch mal Mitteldistanz Luft zu schnuppern und das war dann wohl sehr erfolgreich. Mit 25 Jahren da schon so einen Erfolg zu erreichen, ist auf jeden Fall der Hammer und vielversprechend für die Zukunft. Das sieht man ja auch in den letzten Jahren, dass eigentlich immer mehr Leute eben aus der Kurzdistanz auf die Mitteldistanz die Schiene wechseln sozusagen. Also Caro Pole ist da zum Beispiel auch ein Beispiel. Die hat jetzt bei diesem Rennen leider nicht so eine große Rolle gespielt, wo man ihr sonst eigentlich immer recht viel zutrauen kann. Also gerade letztes Jahr war sie sehr dominant. Ja, und da merkt man dann auch, dass da ein bisschen anderer Wind weht. Also es heißt natürlich immer, ja, auf der Langdistanz sind alle langsam. Die sind natürlich im Vergleich zu uns immer noch sauschnell. Aber auf der Mitteldistanz kann man sich eben nicht so viele Schnitzer erlauben und muss ein möglichst kompletter Athlet sein, um da wirklich weit vorne zu landen.
Wir haben, und das ist auch interessant, das haben wir nämlich am Sonntag gelernt, du musst vor allen Dingen ein richtig guter Schwimmer sein. Weil wenn du mit 30 Sekunden Rückstand aus dem Wasser kommst, dann kannst du das Rennen schon vergessen. Punkt 1. Und Punkt 2 ist, wir sind gerade noch im nacholympischen Jahr und deswegen können diese Athleten sich auch noch ein bisschen austesten. Das ist auch gut, mal so ein bisschen loszulassen. Zum Beispiel mal auf die Mitteldistanz zu gehen, andere Erfahrungen zu machen und sich dann erst wieder zu fokussieren. Weil der Qualifikationszyklus für die nächsten Olympischen Spiele beginnt erst nächstes Jahr. So, das haben wir nämlich auch auf unserem Lehrgang gelernt. Und ja, dann hat sich vielleicht einfach gedacht, gut, jetzt dann nutze ich vielleicht dieses Jahr so noch. Und dann stellt sich auch die Frage, also sie hat im Nachgang auch gesagt, Mitteldistanz fände sie schon ganz gut, Langdistanz ist noch nicht ihrs. Aber sie hat auch gesagt, das ist was sie gerne mal machen möchte. Und fand ich auch ganz schön, hat sie gleich gesagt, und ich meine, sie kommt ja auch aus der Region. Es wäre schon toll, beim Challenge und auf Hawaii mal starten zu können. So. Und ich denke, das ist ja immer, es ist ein schweres Geschäft und es ist immer abhängig vom Körper. Aber ich denke, da werden wir bei den Frauen auch noch einiges sehen. Und darf man nicht vergessen, Bianca Bogen ist 13. geworden.
So, ja, stimmt, die haben wir noch gar nicht erwähnt. Also ja, die Schwester genau. Von Rico Bogen, die ja. Auch Profiathletin ist und inzwischen zweifache Mutter, also auch krass. Ja. Ich glaube, die hat zwei kleine Kinder, die sind wahrscheinlich 3 und 2 oder so. Also ja, auf jeden Fall noch nicht alt.
Der Kleine ist, glaube ich, erst letztes Jahr geboren. Also
ja, oder also, dann vielleicht sogar noch jünger. Also das eine Kind wurde ja geboren, als Rico Bogen gewonnen hat in Finnland vor 2 Jahren.
Ja, so war das, genau. Und jetzt ist sie seit einem Jahr wieder mit dabei und ist richtig gut. Da bin ich mal gespannt, was die Bogenfamilie so in Deutschland, im deutschen Triathlon noch so anrichtet. Mhm. Ist auf jeden Fall erwähnenswert, mit einem 13. Platz, ist eine super Sache. Und da bin ich auch nochmal gespannt, was da so passiert.
Ja, also eigentlich kann man ja hier über jedes Gesicht oder jeden Namen sprechen und sagen, alles super spannend und aussichtsreiche Kandidatinnen, also jedenfalls die unter 30-Jährigen, denen kann man natürlich immer noch eine sehr schöne Karriere wünschen. Aber selbst bei denjenigen, die, ja, keine Ahnung, Mitte 30 sind, da ist es eben noch lange nicht vorbei, ne? Du kannst ja eigentlich mindestens bis 40 noch richtig Top-Athletin sein oder Top-Athlet.
Ja,
Und ja, wir hoffen natürlich auch, dass die Dichte im Frauenfeld so bleibt, beziehungsweise noch besser wird im Laufe der Jahre. Ja. Denn das hat man ja vielleicht auch ein bisschen gespürt, dass da nicht ganz so viele Leute jetzt eine Rolle gespielt haben wie bei den Männern. Also da war es ja viel, viel enger.
Ja.
Also sowohl beim Schwimmen als auch beim Radfahren und auch beim Laufen hatte man das Gefühl, okay, wer von den 10 Leuten macht's denn jetzt? Mhm. Bei den Frauen war es ein bisschen schneller klar, beziehungsweise es kann natürlich immer was dazwischen kommen, das wissen wir ja aus Hawaii. Und auch bei Cat Matthews haben wir gesehen, dass eben auch an so einem Tag mal Pech dazukommen kann. Aber es bleibt immer spannend und man muss immer bis zur letzten Sekunde dranbleiben.
Ja, das war ja bei den Männern noch mehr der Fall. Da kommen wir jetzt gleich dazu. Ich möchte einmal kurz die Pause zwischen den Männern und Frauen nutzen, um einmal noch auf unser Racing-Team hinzuweisen. Wir haben da Oktober nochmal so ein bisschen die Werbetrommel gerührt und wir sind jetzt tatsächlich an die 50 Leute im Team. Also wir sind richtig groß angewachsen. Wir haben heute das Hotel fürs Teamwochenende festgemacht und, aber das ist noch nicht offiziell, das wird noch nicht veröffentlicht, wir haben eigentlich jetzt einen Partner für die Teamkleidung. Das nächste Jahr, die nächste Saison 2026, die wird spannend, auch mit Teamvertretungen. Also wir sind jeden Monat bei mindestens 2 oder 3 Veranstaltungen vertreten mit dem Team. Können nur einladen, wer da noch eine gute Trainingsbetreuung sucht, die eben nicht so viel kostet wie ein Personal Coaching, der sollte sich das mal angucken. Denn im Team gibt es halt sehr viel. Also wir füllen weiter die Datenbank. Es gibt weiter Infos rund ums Training, zum Training. Wir haben jetzt Trainingspläne für Mitteldistanz und Langdistanz eingepflegt. Also 3 Niveaus, 20 Wochen Mitteldistanzvorbereitung und 3 Niveaus, 24 Wochen Langdistanzvorbereitung.
Plus natürlich die Trainingspläne, die auch so fortlaufen auf den verschiedenen Niveaus.
Basispläne, also, gibt es immer, und wir haben natürlich SD und OD. Der nächste Schritt ist, alle gängigen Laufveranstaltungen mit Plänen auszustatten, also Halbmarathon und Marathonpläne noch zur Verfügung zu stellen. Ja, und also das wächst und wächst und wird richtig geil werden. Also ich habe richtig Bock und schaut es euch an.
Vor allem Teil jetzt davon. Ist ein guter Zeitpunkt, noch einzusteigen. Ja. So ab Januar ist eigentlich schon fast zu spät. Also jetzt wird die Basis gelegt für das nächste Jahr.
Genau, so sieht's aus. Richtig. So, und die Basis für das Herrenrennen haben die Herren, die dann da ganz weit vorne mit dabei waren, schon vor langer, langer Zeit gelegt, denn die sind auf einem extrem hohen Niveau unterwegs. Und alle, also sehr viele. Und das ist dann vielleicht auch so ein Kritikthema noch gewesen. Es kamen so viele Männer auf einmal aus dem Wasser, wie ich eigentlich bei so einem Event noch nie gesehen habe. Also jedenfalls nicht mit der ersten Gruppe. Dass da hinterher mal so größere Gruppen kommen, das schon. Es verläuft sich vielleicht auch noch ein bisschen mehr, wenn man bei der WM auf Hawaii ist und die Wechselzone noch ein bisschen länger. Aber das war schon richtig krass. Die Gänge hier in Marbella, die waren richtig eng, gerade wo die Profiräder standen. Da war dann schon richtig Auflauf. Und dann war das halt auch ein Thema dann quasi auf den ersten Metern Radstrecke, weil das ist schon mitten in der Stadt. Also ich fand's toll, dass es so prominent angelegt war, also dass man nicht irgendwo außerhalb war, das gibt's ja auch, dann ist es quasi wie der Erkner. Also ich meine, der heißt ja auch Erkner, Iron Man, aber das würde mich nicht wundern, wenn der irgendwann Berlin heißt, also dass der Iron Man Berlin ist, der aber eigentlich ganz weit draußen vor der Stadtgrenze irgendwo ist. Und das war in Marbella nicht so. Es war halt mitten in der Stadt, da gab es wohl auch mindestens einen Kreisverkehr. Und dann war es eng, da war richtig Alarm.
Ja, also ich kann jetzt gar nicht genau aufzählen, wer da alles vorne war. Ich weiß auf jeden Fall, Jonas Schomburg, Rico Bogen waren mit drin, natürlich Blumenfeld und Jelle Riens, der, ich glaube, Vorjahressieger meines Erachtens aus Belgien. Ja. Und dann noch so ein paar andere, deren Namen Magnus, natürlich auch alle.
Magnus war auf dem Rad, glaube ich, auch relativ weit vorne mit dabei.
Stimmt, also in der ersten Gruppe.
Aber gerade Jelle hat sich ja dann auch direkt einmal dahin gelegt. Das darf man ja auch nicht vergessen.
So, ja, auch so ein Schreckmoment, wo das Rennen schnell vorbei sein kann. Also entweder deinem Rad ist irgendwas passiert oder dir ist was passiert. Ne? In diesem Fall glücklicherweise war wohl nur die Schaltung ein bisisschen verstellt oder eben eine Zeit lang konnte er nur in einem Gang fahren, soweit ich weiß. Wurde dann wohl von den vom Technical Support irgendwie gelöst. Denn diese Radstrecke, die kannst du halt nicht in einem Gang fahren. Entweder du fährst in dem kleinsten Gang, die Berge hoch ist vielleicht nice, aber dann kommst du halt nicht schnell wieder runter. Oder du fährst halt im höchsten Gang und dann musst du absteigen und dein Fahrrad tragen. Also das war auf diesem Kurs überhaupt nicht möglich. Ironman gibt offiziell an, es wären 1750 Höhenmeter auf 90 Kilometer gewesen. Und das ist wirklich ein Brett. Das sieht man ja auch alleine schon an der Streckenführung, dass es da sehr viele Serpentinen gab. Ja. Also zumindest hoch zu. Ja. Woran man ja auch dann sehen kann, okay, hier kommst du nicht den Berg einfach geradeaus hoch, sondern
deswegen war die Strecke dann auch an einer Stelle zweigeteilt, weil diese Serpentinen runterzufahren mit voller Geschwindigkeit wäre wahrscheinlich viel zu gefährlich gewesen. Aber ja, es war so ein bisschen Alpenfeeling, weil die zweite Hälfte ist man halt viel runtergefahren. Nein, es waren, glaube ich, zwei Hügel drin, wenn man sich das Profil anguckt. Es waren quasi zwei. Ja, also der Challenge hat 1500 auf 180 Kilometer.
So, ja, genau, das ist eigentlich dann ein Klacks, ne? Ja. Und wenn man das hochrechnet von dieser, von der Ironman 73 WM jetzt auf die doppelte Distanz, dann wären das 3400 Höhenmeter oder 3500. Ob dann jetzt diese offiziellen Daten so 100 pro stimmen, steht ja nochmal auf einem anderen Blatt, aber trotzdem.
Ist egal.
Also ganz egal, selbst wenn es nur 1500 Höhenmeter waren, dann ist es immer noch doppelt so viel wie beim Challenge, ja?
Es könnten auch 2000 gewesen sein und man hat halt weniger angegeben, so von daher. Aber da war schon richtig was los und es war nicht so, dass da irgendwie so klar irgendwie jemand weggefahren wäre. Also dass man jetzt sagen könnte, okay, Blumenfeld hat Bombenbeine und fährt sie alle in Grund und Boden. Das war einfach nicht. Also das war schon ein sehr krasses Feld. Nicht so wie bei den Frauen. Das gab es ja bei den Männern auch schon, dass klar war, irgendwie ein, zwei fahren vorne weg oder so. Aber es war einfach nicht. Also es war sehr, sehr eng. Teilweise vielleicht auch zu eng. Da kommen wir gleich im Anschluss am Ende nochmal drauf, weil auch die Zahlen, die Teilnehmerzahlen sind echt krass gewesen. Das hat sich dann quasi so die Schlange, die Karawane hat sich so über die Radstrecke bewegt und es war dann auch so, dass sehr viele zusammen wieder in T2 kamen. Also da war dann auch wieder richtig viel los. Sehr viele gleichzeitig da am Fahrradständer und es hat sich dann eigentlich erst auf der Laufstrecke so sortiert.
Ja, so wie ich das verstanden habe, muss man da ja auch ein kleines bisschen taktisch denken. Also wenn ich jetzt mich verausgabe und vorne wegfahre, habe ich vielleicht 2-3 Minuten gut gemacht, aber wie viel schade ich mir damit selber für meinen Lauf oder für die dritte Disziplin, das muss sich jeder natürlich überlegen. Und wenn man eben regelkonform Rad fährt mit 12 Metern Abstand und die hatten ja auch den Race Ranger und konnten eben sehen, ob sie regelkonform unterwegs sind und wären ja sonst auch angezählt worden von den Referees, dann ja, kann man sich halt das 1:1 ausrechnen, wie viel man investieren möchte, wie viel man investieren kann oder ob es eben sinnvoller ist, in der Gruppe zu bleiben, in der Gruppe vielleicht ein bisschen mitzuarbeiten, ab und zu mal vorne, quasi dann den Windschatten zu geben im legalen Rahmen. Offenbar haben alle sich für diese Option entschieden. Also entweder lag es daran, dass sie alle ihre Wattwerte im Blick hatten und wussten, so und so viel kann ich pushen und wenn ich 10 Watt mehr trete, dann wird es schon eng und dann habe ich nicht mehr genug Energie. Oder ja, kann an vielen Gründen gelegen haben, aber offenbar hat keiner gesagt, ich will das Rennen von vorne machen.
Ja, oder vielleicht war es halt auch einfach so, dass das Niveau so hoch war, dass keiner wirklich der Meinung war, er hätte noch so viel übrig, das zu machen zu können. Also nicht dieses konservative, ich fahre mal auf Nummer sicher, sondern das war schon so, dass es eben dann keiner riskieren wollte. Beziehungsweise muss man jetzt auch mal, würde ich jetzt mal unterstellen, dass Leute wie Blumenfeld und Co. schon wissen, wie schnell die Konkurrenz laufen kann. Also wenn Taylor Nipp die Schuhbändel zu eng macht, dann könnte man vielleicht da sagen, vielleicht weiß sie nicht, wie schnell die anderen sind, obwohl ich gehört habe, dass sie wohl alle Fakten aus dem Triathlon auswendig aufsagen kann. Also ich gehe davon aus, die wissen einfach ganz genau, okay, der und der hat die Bestzeit auf einen Halbmarathon, liegt bei und das kann ich 2 Minuten schneller. So.
Es gab ja auch so eine Ansage von Rico Bogen, dass er irgendwie 4 Minuten Vorsprung bräuchte oder sowas oder dass er 4 Minuten zulaufen kann in der Pressekonferenz, irgendwie so habe ich das verstanden. Ja. Aber ja, genau, wenn eben alle sowieso schon am Anschlag sind, dann macht es auch keinen Sinn, da vorne wegzufahren und wie man so schön sagt im Englischen, to burn all matches, also alle Körner quasi rauszublasen, frühzeitig.
Ja, und das war dann sehr spannend zu sehen auf der Laufstrecke. Das sind natürlich ein paar Sekunden Unterschied gewesen und zum Beispiel Jonas Schomburg, der aus meiner Sicht schon wieder ein richtig gutes Rennen abgeliefert hat, wenn man sich überlegt, wo der letztes Jahr unterwegs war und was der dieses Jahr alles gemacht hat. Er hat da, glaube ich, einen Abstand von 17, 18 Sekunden zugelaufen, war dann quasi in der ersten Gruppe mit dabei hat kurzzeitig auch die Führung übernommen, ist vorne gelaufen. Das fand ich schon sehr stark, aber gerade so die Norweger-Fraktion gepaart mit den Belgiern, die waren einfach schneller unterwegs. Und dann hat man schon nach ein paar Kilometern auf der Laufstrecke gemerkt, okay, das sortiert sich ein. Und wenn da jetzt vorne, und das wissen wir ja seit Hawaii auch, nein, wir wissen es ja schon länger, aber man wird halt immer erst wieder dran erinnert, wenn man sieht, so ein Rennen ist halt zu Ende, wenn man über die Ziellinie läuft und da kann vorher immer noch schnell was passieren. Das hat man bei Kat gesehen, die ist richtig schnell gelaufen, die war am schnellsten von allen im Feld unterwegs und zwei Schritte später konnte sie nicht mehr rennen, musste gehen. So, da war das Rennen
halt. Ja, weil ihr irgendwas in die Wade gezogen ist.
Ja, da war innerhalb von zwei Sekunden das Rennen zu Ende und das kann halt immer passieren, aber so tendenziell hat man dann schon gesehen, okay, da vorne ist so ein Krüppchen. Kasper Storns, der hatte nicht so Lust drauf, sich da irgendwie dran zu halten. Der wollte doch weiter nach vorne laufen. Der hat da schon noch ordentlich was gemacht. Und ich glaube, wenn es ein paar Kilometer mehr gegeben hätte, hätte der auch noch ein paar Chancen gehabt. Letztendlich ist es dann fast ein Zielsprint geworden, ne?
Ja, mehr oder weniger. Also es waren vielleicht 5 Sekunden oder so. Auf jeden Fall in Sichtweite ist Blumi quasi hinter dem alten und neuen Sieger Jelechins hinterhergehechtet, hat dann aber auch sofort anerkennend ihm auf die Schulter geklopft, als sie dann im Ziel waren. Also ich glaube, für Blumenfeld ist natürlich der zweite Platz immer der erste Verlierer, so, weil er natürlich sehr, sehr hohe Ansprüche an sich hat und Erwartungen, was natürlich auch seine Leistungen irgendwie in gewisser Weise hergeben in den letzten Jahren. Ja, aber er erkennt dann natürlich trotzdem an, dass andere Leute an der Stelle vielleicht besser waren. Und ich meine, wenn er die Kraft noch gehabt hätte für einen richtigen Zielsprint, wo beide irgendwie gleichzeitig das Banner in die Hand genommen hätten, dann hätte er das auch gemacht. Aber das war eben in dem Fall nicht drin.
Ja, aber bin ich auch immer begeistert. Auch Kasper Storns kam dann gleich zu Blumi und hat den in den Arm genommen. Also das finde ich schon immer sehr, sehr anerkennend. Und das ist auch was ich in unserem Sport einfach extrem wichtig und extrem schön finde, dass man, finde ich, auf allen Ebenen einfach die Leistung der anderen anerkennt. Weil wir wissen alle, wie hart wir dafür arbeiten. Und ich glaube, Blumenfeld ist schon einer von denen, der sehr viel investiert und auch auf sehr viel verzichtet, um diesen Erfolg zu haben. Dann ist ja der zweite Platz nicht immer das, was man sich wünscht, aber auf der anderen Seite hat er, glaube ich, die Serie gewonnen. Und
hat ordentlich Preisgeld mitgenommen. Das da ist natürlich da auch nicht
ein,
verkehrt.
Da gab es einen kleinen Check. Was ja zum Beispiel bei Kat Matthews auch nochmal so ein kleines Trostpflaster war. Sie konnte da zwar nicht irgendwie aufs Treppchen laufen, was sicher auch schön gewesen wäre, aber sie hat auch die Serie gewonnen und da gab es auf jeden Fall ein bisschen Schmerzensgeld dann.
Schmerzensgeld, ja, $200.000 muss man auch erstmal schaffen. Ja. Interessanterweise hat die Solveig Løvseth, auch gleich relativ viel abgesahnt, 130.000. Ja. Obwohl sie ja vorher nicht so extrem in Erscheinung getreten ist. Also klar, Hawaii ist gar keine Frage, aber da sieht man dann eben, wie viel das ausmacht, wenn man die Weltmeisterschaft gewinnen kann.
Ja, da gibt es halt viele Punkte.
Korrekt, genau. Also das System ist natürlich ein bisschen kompliziert. Ich glaube, das wird dann immer in so rumgerechnet, dass der Erste quasi die volle Punktzahl bekommt und dann wird pro Sekunde irgendwie ein Punkt abgezogen oder irgendwie so. Mhm. Und dann gibt es natürlich sehr viele verschiedene Rennen, an denen die starten können, die unterschiedlich gewertet werden, sodass sich das dann letzten Endes irgendwie über ein sehr kompliziertes System berechnen lässt. Genau, tatsächlich haben auch zwei Deutsche da ganz gut sich positioniert. Also Laura Janssen ist auf Platz 5 gelandet. Immerhin 70.000 500 US-Dollar, nicht schlecht.
70.000, ich dachte 50.000 hätte sie bekommen, aber krass.
Also ich habe hier diese Auflistung gefunden und Anne Reischmann auf Platz 7 hat 71.000, hä, nee, das kann ja gar nicht sein, dass die auf Platz 7 mehr bekommt als auf Platz 5, nee, hä, was ist denn das? Ah nee, da gibt es ein Preisgeld und einen Bonus, das ist das Ding, genau. Für den 5. Platz gibt es quasi, oh.
Also wäre ja auch zu einfach im Triathlon, wenn es ganz einfach wäre. Ja, sorry.
Also ne? Preisgeld plus Bonus hat Laura Janssen jetzt 70.500 und Anne Reischmann 71.500, obwohl sie weiter hinten ins, gelandet ist. Lustig. Okay. Also sie hat mehr Bonus bekommen. Nee. Mehr Preisgeld bekommen.
Also.
Egal. Kann man sich alles...
Nein, stopp. Was die Serie angeht, kriegt der 5. Platz 50.000 Dollar. Was an Bonus irgendwo noch dazu gibt, außen vor, der 7. Platz kriegt 30.000 Dollar. So, das ist die Serie, was dann sonst noch irgendwo dazu rumhüpft. Da können wir gerne nochmal eine extra Folge zu machen. Das ist aber einfach so ein bisschen zu kompliziert. Aber so ist es, die Preisverteilung. Ich glaube tatsächlich, und da sind wir am Anfang, haben wir am Anfang drüber gesprochen, dass Konkurrenz schon so ein bisschen das Geschäft belebt. Ich glaube, Ironman hat sich einen großen Gefallen damit getan, diese Serie ins Leben zu rufen, weil es einfach Rennen gibt, in denen dann sehr, sehr viele Leute auch am Start sind. Wir haben das zum Beispiel in Zell am See gemerkt. Da waren super viele Profis, als Lotta da letztes Jahr gestartet ist. Und auch, dass jetzt bei der 73 WM so viele waren, hatte auch damit zu tun. Da haben sie sich wirklich einen großen Gefallen getan, das ins Leben zu rufen. Ja, weil es einfach mehr Action bringt. Es sind mehr Profis dann da. Es ist leider nicht überall so, aber jetzt, ich meine, wenn man bei so einer Veranstaltung halt vielleicht noch die Chance hat, 1-2 Plätze nach oben zu kommen, dann bringt einem das halt vielleicht gleich 20.000 Dollar. Und je nachdem, also wenn man jetzt zum Beispiel in Deutschland lebt und man ist eine Woche in Spanien, dann halten sich die Investitionen für den möglichen Gewinn in Grenzen. Also wenn man dann für die eine Woche 2.000 Euro ausgibt und 20.000 mehr oder 15.000 Euro mehr zurück mit nach Hause bringt, lohnt sich halt.
Ja, also ich glaube, diese Rechnung hinkt natürlich ein bisschen. Denn das ist jetzt quasi die Endabrechnung und du musst ja bedenken, dass da schon vorher einige Rennen zu bestreiten waren, nicht nur dieses jetzt zum Schluss, sondern du musst ja keine Ahnung, wie viele Rennen in der Serie überhaupt absolvieren, um da ins Ranking zu kommen. Und ja, die sind eben leider nicht alle in Europa und fußläufig erreichbar, sag ich mal, sondern dann musst du eben auch manchmal reisen, auch mit längerer Vorlaufzeit in Kauf nehmen, wo du dann eben Akklimatisierung und sowas mit einberechnen musst. Also beispielsweise Laura Philipp war ja auch schon, keine Ahnung, 3-4 Wochen vorher auf Hawaii. Und gerade wenn das dann eine recht teure Destination ist, wie auch Singapur zum Beispiel, das ist jetzt zwar bei Ironman natürlich nicht interessant, aber bei den T100-Rennen ist das ja auch ein Ort der Austragung. Und wenn du dann halt in einer Woche ungefähr dreimal so viel bezahlst, wie du in Deutschland bezahlen würdest, für meinetwegen Hotel und Essen, dann ist dieses Geld auch super schnell aufgebraucht. Also es klingt erstmal nach viel Geld, 70.000 Euro oder im Fall von Katrina Matthews waren es 325.000 US-Dollar. Ich denke, die kann damit schon deutlich mehr anfangen, weil sie ja auch letztes Jahr schon gewonnen hat und dann sammelt sich das schon oder läppert sich dieses Sümmchen. Aber ich glaube, 50.000 Euro sind halt für einen Profi eigentlich Peanuts, ne? Also damit kannst du wahrscheinlich gerade mal deine Reisekosten und Unterkunft und vielleicht ein bisschen Equipment bezahlen.
Aber die Leute sind vorher auch schon nach Hawaii gefahren. Man ist in Hawaii trotzdem gestartet und es gab keine Serie und es gab eben keine 50.000 am Ende. So,
das also, muss man auch sehen, da hast du natürlich recht.
Und
ja.
Ich hab gerade nebenher mal nachgeguckt, wenn Laura Janssen das Rennen ins Ziel gebracht hätte, ihr haben 1.600 Punkte auf Platz 4 gefehlt und Platz 4 ist, glaube ich, gar nicht gestartet. Das heißt, wenn sie das Rennen ins Ziel gebracht hätte, müssen wir jetzt ausrechnen, wie viele Sekunden sie später hätte kommen können, das mache ich jetzt aber nebenher nicht, aber wenn sie mehr Punkte dann gehabt hätte, hätte sie bei dem Rennen in Marbella 20.000 $1 mehr bekommen.
Hm.
Und
das, ja, das, haben oder nicht haben.
Ja,
ne?
und das ist vielleicht dann das, was sie für ihre Hawaii-Reise ausgeben musste. So, und da glaube ich, hat Iron Man schon was gemacht, was die Rennen spannender gemacht hat. Ganz einfach. So.
Mhm.
Und klar, man muss auch nach Südafrika oder sonst irgendwo hin reisen, aber das hat man früher auch schon gemacht. Vielleicht hat man jetzt eine Reise extra, aber wenn man dafür dann quasi das Geld bekommt oder sogar noch mehr, dann lohnt es sich halt vielleicht schon. So, von daher, glaube ich, ist es schon spannender geworden. Bevor wir jetzt aber noch ein bisschen auf die Kritik zu sprechen kommen, möchte ich einmal hier noch darauf hinweisen, unser Podcast ist werbefrei. Also klar, wir machen Werbung für unsere Sachen, aber wir haben keinen Partner, wir haben nichts, wo wir euch das Ohr abkauen. Aber deswegen sind wir auch darauf angewiesen, dass ihr unseren Podcast stärker macht, dass ihr ihn bewertet, dass ihr ihn teilt, dass ihr ihn quasi bewerbt. Denn wir leben natürlich auch nicht nur von Luft und Liebe, und was uns einfach am Herzen liegt, ist, dass dieser Podcast mehr Leute erreicht, größer wird, weil wir ja auch viele Tipps liefern. Also bei uns gibt es ja ganz viele Trainingstipps umsonst, gratis, wo man bei anderen einfach für bezahlen muss, kann man sich bei uns anhören. Deswegen tut uns den Gefallen, teilt den Podcast, bewertet uns, erzählt euren Freunden davon, helft uns, den Podcast größer zu machen. Weil haben einfach mehr Leute was davon, und das ist einfach auch Werbung für den Triathlon. Und wenn der Triathlon wächst, und da kommen wir sicher in den nächsten Wochen, Monaten auch mal drauf, wenn mehr Leute Triathlon machen, dann ist die Basis breiter und dann haben wir auch bessere Athleten an der Spitze. Denn wir müssen aufpassen, die Norweger, die könnten auf Dauer so gut bleiben, und das kann eigentlich nicht sein, dass die uns ablösen. Also wir brauchen mehr in der Breite, um mehr Spitzenathleten fördern zu können, damit wir da vorne mal mitspielen wieder. So richtig. Also Platz 4 und Platz 5 sind nicht schlecht, aber es gab auch schon mal nur Deutsche auf Platz 1, 2 und 3. Will ich nur erwähnen. Also
ja, Podcast
teilen, weitererzählen, und helft uns, das Ding richtig groß zu machen.
Ja, bitte. Ganz unabhängig davon, wer da vorne mitspielt, ist unser Podcast, wie gesagt, komplett werbefrei und für euch kostenlos. Deswegen gebt einfach ein bisschen Liebe zurück,
ja.
Damit wir das eben auch spüren.
Ja. Und bevor ich jetzt in die Kritik gehe, gibt es noch ein bisschen Liebe für den Ironman in Marbella. Und ich habe zu Lotta schon gesagt, das ist echt ein Ding, das könnte ich mir auch mal vorstellen. Blumen... Wände oder auch, wenn man das Ziel gesehen hat, ich meine, man sieht es jetzt, wenn man den Podcast hört, dieses Blumenmuster, das finde ich super schön, super, also das ist so, ja, so wie man sich das eben an der spanischen Küste vorstellt, das fand ich richtig toll, die Bilder waren schön, es gab super viel Palmen, also ich glaube, Marbella ist auch ein Ort, um Urlaub zu machen, es ist kein Ort, um da zu wohnen, wenn man nur einen kleinen Geldbeutel hat, aber alles in allem fand ich, war es echt schön anzusehen. Und ja, mal abgesehen von diesen paar Aufnahmen von irgendwelchen Hotelkomplexen, war es auch sonst ganz nett, was die Übertragung angeht. Ja, was so ein bisschen Problem war, die Strecke war teilweise richtig, richtig voll. Und wahrscheinlich, wer von euch auf Social Media online unterwegs ist, der hat schon Videos von Pulks gesehen, die sich da wie Riesentrauben über die Strecke geplagt haben. Also, mich hätte da als Kampfrichter keiner haben wollen. Und ich habe mir dann tatsächlich auch mal die Zahlen angeguckt, weil ich wissen wollte, wie viele Athleten sind denn da am Start. Und es hieß, ich habe irgendwas von 6.000 gehört. Ich habe dann über die App gesehen, es sind 3.269 Finisher bei den Männern und 2.190 bei den Frauen. Das heißt, wir haben über 5.400 Athleten, die da ins Ziel gekommen sind. Punkt 1, ich glaube, man hat den Unterschied so ein bisschen bei den Bildern gemerkt, dass eben weniger Frauen auf der Strecke waren als dann bei Männerrennen. Aber um das mal zu vergleichen, auf Hawaii sind 1.500 Frauen ins Ziel gekommen. Nur 1.500, sind 600 weniger als in Nizza. Und das sind 600 weniger als in Marbella, Entschuldigung. Das sind 600 weniger als jetzt am Wochenende. Und in Nizza sind 2.274 Männer ins Ziel gekommen. Das sind fast 1.000 weniger als in Marbella. So, das sind die harten Zahlen. Und jetzt mal abgesehen von den Profis, die so eng aneinander gefahren sind, am Anfang der Radstrecke war wahrscheinlich sonst auch richtig viel Verkehr. Da brauche ich mir nicht so viel. Da kann ich mir schon denken, wie die Bilder aussehen. Man hat es auch im Livestream immer so auf der Gegenspur ein bisschen gesehen. Und das ist halt ein Thema, ja, das ist so ein bisschen Wettbewerbsverzerrung, aber das lässt sich aus meiner Sicht nur ändern, wenn A, Teilnehmerzahlen begrenzt werden. Also wenn es nur eine bestimmte Straßenbreite gibt, dürfen nur so und so viele Athleten starten. Oder dass man eben sagt, zum Beispiel, wenn es aus der Wechselzone rausgeht, dass die ersten vielleicht 2, 3 Kilometer da anders bewertet werden. Oder man muss Vorgaben machen, dass in so engen Innenstädten nicht mehr gestartet werden darf. Also mir liegt sehr, sehr viel an dem Windschattenverbot, weil Triathlon lebt davon, dass jeder die eigene Leistung machen muss. Ich fände es auch super, wenn es 20 Meter Abstandsregel geben würde. Je mehr, umso besser. Und alle rausziehen, die sich da mit Absicht nicht dran halten. Aber ja, ich glaube, bei engen Straßen und einem dichten Feld hilft mehr Abstandsregel auch nicht. Oder man muss dann ganz klar sagen, die Leute werden rausgezogen.
Ja, also das ist ja so eine alte Leier, die man fast bei jedem Rennen eigentlich anbringen kann. Und ich nehme da zum Beispiel den Challenge Rot auch nicht raus, auch wenn ich das Rennen gerne mag. Ich fand es dort auch nicht immer fair. Und ja, das ist leider so ein Ding. Triathlon ist eine Trendsportart oder ist im Kommen, sag ich mal. Natürlich noch keine so eine Trendsportart wie Fußball oder sowas, aber es interessieren sich immer mehr Menschen dafür und gerade eben für Mitteldistanzrennen wahrscheinlich noch mehr als für kurze Distanzen oder eben die Langdistanz. Dementsprechend, ja, muss sich da irgendwie ein bisschen was ändern, damit es auch weiterhin halbwegs sicher und fair bleibt. Denn ja, wir erinnern uns an das traurige Ereignis in Hamburg. Es kann auch schnell mal vorbei sein, vor allem, wenn da eben auch noch Motorräder mit im Spiel sind. Das wurde ja auch eigentlich wieder kritisiert, dass eigentlich viel zu viele Motorräder da vorne weggefahren sind. Zum Teil Fotografen, wenig Referees. Zum Teil auch natürlich
Motorräder teilweise auf dem Mittelstreifen, also schon mit der einen Hälfte auf der Gegenspur quasi.
Ja, genau. Also eigentlich wieder genau dieselbe gefährliche Situation wie da, wo jemand umgekommen ist und einer sehr stark verletzt wurde in Hamburg. Ja, sieht man sehr, sehr ungern, auch wenn man nur vor dem Fernseher sitzt. Aber dieses Risiko, da sind sich wahrscheinlich die Profis auf jeden Fall dessen bewusst, die Age-Grouper vielleicht etwas weniger, aber die Veranstalter sollten das auf dem Schirm haben und definitiv was dagegen tun, ja.
Ja, aber also ich muss da so ein bisschen auch einhaken. Ich glaube, also beim Challenge, es ist eine 90-Kilometer-Strecke, da kommt eben dazu, dass man die zweimal fährt, aber eine 180-Kilometer-Strecke zu haben ist, also da kriegt man heute in Deutschland wahrscheinlich sowieso nichts mehr genehmigt. Das ist ja sowieso ein Riesenproblem. Aber die Startplätze sind eigentlich begrenzt. Also es sind nicht so, dass 5000 Leute beim Challenge starten. Es sind auch über die Staffeln viele, aber bei 3 Staffelleuten ist immer nur einer auf der Radstrecke. Es wird in Wellen gestartet, was eben das auch wieder so auseinanderzieht. Und das sind ja Wellen, ich weiß nicht von, also die Profis starten 6.30 Uhr und die letzte Welle, glaube ich,
9.15 Uhr oder sowas, ja.
Irgendwie so, also wahnsinnig weit hin. Also es ist schon sehr, sehr auseinandergezogen. Und dann ist eben auch der ein Teil der Geschichte, wir Athleten auf der Strecke sind ja auch die, die den Abstand einhalten. Ich weiß nicht, wie viele Kampfrichter beim Challenge sind, aber ich glaube, das ist das Rennen mit der höchsten Kampfrichteranzahl in ganz Deutschland. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass in Hamburg beim Ironman oder in Frankfurt mehr Leute sind, mehr Kampfrichter. Und du kannst eben auf der Radstrecke auch nicht alles überprüfen. Du kannst nicht alle jeden Kilometer irgendwie einen Referee stehen haben. Auch aus eigener Erfahrung. Es passiert eben auch, dass du auf eine Gruppe auffährst, die eigentlich nicht langsam, du bist eigentlich schneller, aber nicht so viel schneller, dass du die gut überholen könntest. Das ist immer ein Zusatzaufwand. Und manchmal fährt man dann lieber erst ein bisschen hinten da hinten dran oder man entscheidet manchmal auch einfach falsch und kommt in eine Situation, wo vielleicht nicht mehr ganz so regelkonform ist. Es geht ja auch gar nicht darum, dass man nie in diesen Bereich darf oder dass immer gleich alles eine Strafe ist, sondern der Punkt ist ja, wenn Leute das bewusst ausnutzen, um sich einen Vorteil zu verschaffen. So, ich glaube aber, naja, es muss, wenn man das wirklich ändern will, muss es Strecken Vorgaben geben, dass die Straßen so und so breit sein müssen. Also es, wenn ich halt aus einer Wechselzone raus nur eine Autospur Platz habe, dann wird es halt schon eng. So. Mhm. Und ja.
Das, ja, oder das, alle Age-Grouper bekommen halt auch den Race Ranger. Dann wäre es natürlich
super. Das fände ich sowieso
toll. Super eindeutig.
Ja.
Und du hast natürlich recht, dass beim Challenge sehr viel dafür getan wird, dass das möglichst fair zugeht. Da wurde ja auch dieses Jahr wurden die Daten veröffentlicht,
ja.
Sodass man das eben einsehen kann, wie weit waren die Profis auseinander, wer war wie oft im Windschotten und für wie viele Sekunden und so weiter.
Ja. Da ist halt auch
das
spannend,
ist natürlich im Profirennen super entscheidend, dass es fair dazu geht und ich denke, die haben alle ein Interesse daran. Bei den Age-Groupern ist vielleicht dieses Bewusstsein oder dieses Interesse nicht immer so hundertprozentig groß. Und wie gesagt, manchmal sind es aber auch einfach die äußeren Umstände, die es gar nicht zulassen, wenn die Straße einfach zu schmal ist, um dort zu überholen. Und klar, wenn die eben zu dritt nebeneinander fahren, dann wird es schon echt eng.
Ja, nee, aber das ist... ich finde den Race Ranger extrem gut. Ich würde den auch als Hobbyathlet jederzeit gerne nutzen, weil ich auch die Erfahrung gemacht habe, wenn dich ein Profi überholt und der Race Ranger leuchtet hinten, dann weißt du automatisch, da kommt gleich noch jemand. Also er muss nicht rot leuchten, aber wenn er leuchtet ja nur, wenn jemand in einem gewissen Abstand ist. So, und das, da hatte ich halt jetzt das letzte Mal in Rot den großen Vorteil, dass ich gesehen habe, ich weiß gar nicht, wer mich überholt hat. Wahrscheinlich war es Anne Haug. Auf jeden Fall habe ich halt gesehen, da blinkert es hinten dran oder da war Licht. Oh, es waren vielleicht auch andere Profis. Auf jeden Fall habe ich dann gesehen, okay, da kommt gleich noch jemand. Und dann bleibe ich als Age-Grouper gleich rechts und weiß, okay, da kommt von hinten halt noch ein Fahrrad, bevor ich dann danach nach links ziehe, vielleicht nicht gucke und dann, es muss ja auch kein Profi sein, aber dass ich irgendjemand abräume. So. Und da sehe ich halt den großen Vorteil an diesem Race Ranger, neben der Abstandsmessung und der Zeitstrafen-Thematik.
Ja, aber wenn wir jetzt schon beim Thema Fairness und so weiter sind, ist mir noch was aufgefallen, als ich mir die Preisgelder für die Männer und Frauen angeguckt habe. Okay. Also ich weiß ja nicht, wie das genau geregelt ist, ob da auch Athletenverträge geschlossen werden, sodass man sagt, okay, ein Blumenfeld ist halt echt was wert, deswegen wollen wir, dass der diese und jene Rennen macht, aber... auf jeden Fall sieht es so aus, als ob die Frauen ungefähr immer $25.000 im Schnitt weniger bekommen haben für denselben Platz. Kann natürlich auch jetzt an der Punktzahl liegen. Aber ja, also diese Diskussion, ob Frauen genau dieselben Chancen haben und genau gleich wertgeschätzt werden bei Ironman, ist für mich noch nicht vorbei. Ich habe auch neulich in einer sehr, sehr großen Facebook-Gruppe, wo eben nur Frauen anwesend sind, gelesen, wie viele sich darüber echauffieren, über das neue Slot-Vergabesystem. Dass das eben die Männer bevorzugt, weil ja alle in einen Pool geschmissen werden und das nur verrechnet wird, wie gut die eigene Performance da ausfiel. Ich glaube, das wird in den folgenden Jahren weiter spannend und das sollten wir weiter auf dem Schirm behalten, ob sich das irgendwie wieder ausgleicht oder ob es eben so bleibt, dass... ja, deutlich mehr Männer zum Beispiel, also dass die Männer mehr Geld bekommen am Ende oder dass deutlich mehr Männer auch bei den Age-Groupern überhaupt an den Start gehen. Das ist natürlich auch dem geschuldet, dass Frauen vor allem in bestimmten Altersgruppen vielleicht weniger sportlich aktiv sind aufgrund anderer Verpflichtungen, sage ich mal, beziehungsweise weil sie vielleicht sich dann auch eher für Familie entscheiden und dann fällt man eben ein paar Jahre aus. Aber das erklärt, glaube ich, nicht alles.
Ich hake hier gleich mal ein, aber das sollten wir irgendwie vielleicht ein anderes Mal besprechen. Punkt 1 ist, ja, insgesamt, wenn man zusammenrechnet, haben Männer wohl öfter mal mehr bekommen. Was die Preisgelder der Serie angehen, alleine ist es aber gleich. Also kriegen Männer wie Frauen
genau
dasselbe.
Genau, die Bonnie sind gleich, aber
die Bonnie sind wahrscheinlich nicht gleich. Das Preisgeld ist gleich. Also wenn man sich anguckt, auch in der bei der Pro-Serie kriegt die ganzen Plätze kriegen alle dasselbe Geld. Egal ob Mann oder Frau. Wer gewinnt, kriegt $200,000. So.
Genau, hier heißt es Bonus, aber, nicht Preisgeld.
Es ist so, dass der dritte Platz der Männer, Christian Hogenhauk, bekommt scheinbar $122,000. Lisa Petterer, die dritte Frau, bekommt $134,000.
Ja, das ist aber das einzige Beispiel.
Auch zum Beispiel bei Platz 4 ist der Preisunterschied, das sind $4,000 Preisgeldunterschied. So, also das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, was das Qualifikationssystem für Hawaii angeht, muss man abwarten. Weil ich habe mich mit jemandem unterhalten, der in Kalifornien einen Platz bekommen hat. Und der sagte halt, da fanden es auch sehr viele Männer schrecklich, weil nämlich ein Kumpel von ihm hat mit einer 8,40 gefinisht und hatte halt null Chancen auf dem Platz. Weil
er Dritter war oder sowas, ne?
Weil über dieses Vergabesystem hat es sich wohl so ergeben, dass bei dem Rennen in Kalifornien eben die Altersklasse 50 bis 55 wohl extrem stark war oder 45 bis 50. Und deswegen haben ganz viele aus dieser Gruppe wegen dem Koeffizienten die Plätze bekommen. Und ich weiß nicht, ob das der Grund ist, aber das berechnet sich ja, dieser Koeffizient berechnet sich ja aus der Performance der Altersklasse der letzten Jahre. So, wenn jetzt in der Altersklasse die Plätze für Hawaii eher an nicht, also wenn diese Plätze nicht an die Leistungsspitze der Altersklasse verteilt wurden, sondern an Leute, die vielleicht nicht ganz so leistungsstark sind. Also ein Beispiel wäre, es gibt einen Platz irgendwo bei einem Rennen und die ersten 5 Frauen sagen, ich nehme den nicht an, weil ich kann es mir nicht leisten. Sagen wir jetzt einfach mal so. Dann würde ja die 6. Frau den Platz kriegen. Und dann wäre ja quasi nicht die Leistungsspitze auf Hawaii. Was bedeutet, wenn das öfter vorkommt, wäre die Altersklasse auf Hawaii nicht so stark. Wäre dann aber quasi die Benchmark für die Plätze. Und da sehe ich halt so ein bisschen die Problematik, dass da sich verschoben hat. Aber ich glaube, man wird es jetzt ein Jahr sich anschauen und dann wird man nachbessern, weil, also, ja, es ist halt schon, also ich bin da nicht traurig, weil mich wird es nicht treffen, aber wenn du halt eine 8,40 aufs Parkett legst und damit nicht nach Hawaii kommst, dann ist halt schon hart. So. Thema für ein anderes Mal, würde ich sagen.
Ich glaube auch, ja, wir haben ja schon so viele verschiedene Dinge angesprochen und eigentlich sollte es ja nur um dieses Wochenende gehen.
Ja, und deswegen beenden wir das jetzt hier auch. Euch eine schöne Woche, dir eine schöne Woche. Viel Spaß beim Training und wir hören uns in der nächsten Folge natürlich wieder.
So ist es.
Bis dahin, ciao, ciao.
Bis dann.